Hier ist Folge 142 von HSV, meine
Meine Frau!
Frau! Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute vollzählig und ich sag mal, hi Bones.
Moin!
Kai ist mit dabei
Moin, moin!
und Gato.
Moin!
Ja, wir haben unseren allerersten Hasspost gekriegt. Das können wir direkt mal gleich am Anfang abarbeiten. Gato, eigentlich, du bist der Hauptschuldige. Denn du warst beim Derby im Stadion und man hat dich auch überregional zur Kenntnis genommen durch diese schönen Plakate. Ich glaube unter anderem, beziehungsweise das Einzige, was ja für Aufsehen gesorgt hat, war Europa, wir kommen. Und ich meine, wer diesen Podcast kennt, weiß sowieso, dass es nicht ganz ernst gemeint war, aber auch wer ihn nicht kennt, soll mal bitte cool bleiben.
Ja, also ich finde, solange wir tatsächlich in der zweiten Liga sind, kann man es ja gar nicht richtig ernst meinen.
Ja.
Also wie sollen wir von hier aus nach Europa kommen?
Also der Vorwurf war, können wir kurz sagen, dass jetzt schon die ersten Fans den Blick fürs Wesentliche verlieren und nicht von, also wenn irgendjemand sagt von Spiel zu Spiel, dann wir, glaube ich, dieses Jahr und Europa, wir kommen beim Spielstand von 1:0 gegen St. Pauli in der zweiten Bundesliga am sechsten Spieltag. Das kann man uns zutrauen, dass das vielleicht mit einem Augenzwinkern ist.
Ja, total. Also ich meine, ich habe mein Leben lang schon behauptet, Europa willkommen, weil ich auch dran glaube. Aber es ist natürlich, klar, es ist mit dem Augenzwinkern.
Man kann auch dankbar sein, dass kein Mikrofon an deinem Platz war, weil du permanent auch die Champions League-Hymne gegrölt hast.
Ja, ich hab uns nach Europa geschrien, muss man sagen. Aber das ist ja das Geile. Ich war das erste Mal jetzt da, wo quasi keine oder nur 1000 Zuschauer erlaubt worden sind. Und es ist schon, am Anfang hat sich das ein bisschen angefühlt wie so ein, ja, als wäre das so ein VIP-Spiel gewesen, nur für einen organisiert mit so ein paar Fans, aber das geht natürlich da trotzdem um was. Und dann ist natürlich halt Weltklasse, weil man hört sämtliche Kommentare. Also entweder von einem selber natürlich die Kommentare werden gehört, aber auch von den Leuten, die um einen rum sitzen. Und das ist wirklich das absolute Spektakel, was sich da abspielt, gerade gegen Pauli. Wenn da die Spieler beschimpft werden, also nicht ganz unter der Gürtellinie, aber immer noch so ein bisschen witzig gemeint und das ist herrlich.
Ey, fass unseren Ball nicht an, war einmal, ne?
Ja, meinte so, ey du Zecke, fass unseren Ball nicht an, Mann!
Als er ihn sich zum Freistoß hinlegen wollte.
Ja, das ist unser Ball! So, okay.
Ja.
Und der andere so, ich habe ihn genau gesehen, er macht unseren Rasen auch die ganze Zeit schon kaputt. So, ging in einer Tour so.
Ja, ich muss auch sagen, die Stimmung war wirklich echt mit Abstand die aufgeheizteste von den Tausender Spielen, die ich jetzt erlebt habe. Aber ja auch zu Recht, es war ja wirklich, muss man ja auch einfach mal sagen, von beiden Mannschaften ein gutes Derby und irgendwie jetzt auch, wenn man so die Nachberichterstattung sich anguckt, alle feiern den Punkt, alle sind happy. Zu Recht oder?
Ja, also ich sag mal so, nach dem 1-0 dachte ich so, boah, ey, das gewinnen wir jetzt hier schon wieder mit zwei, drei Toren.
Dann noch Pfosten, ne,
Ja,
hinterher.
also Pauli hat das schon gut gemacht, muss man sagen. Haben sich auch nicht aufgegeben, spielen auch immer weiter nach vorne. Das ehrt die auch, aber ich dachte wirklich, ey, über die rechte Seite geht ja alles. Da musst du den Ball irgendwie nur Wagnumann oder Naray und Jamra geben, so diese Achse rechts, und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis da nochmal eine brauchbare Flanke kommt. Aber ja, dem war nicht ganz so, aber trotzdem bin ich natürlich zufrieden.
Kam irgendwie keine brauchbare Flanke.
Nee,
Außer
es
natürlich
war.
die zum 1:0 von Wagnermann, die war wiederum Weltklasse. Die anderen 15 sind auf jeden Fall
Ja.
noch ein bisschen ausbaufähig,
Und
ne?
auch die anderen 18 Ecken, die daraus resultiert sind,
Ja.
waren leider auch schwierig. Also da muss sich in meinen Augen auch so ein Aaron Hunter mal hinterfragen, vielleicht nicht 13 Ecken in Folge auf dem ersten Pfosten zu spielen, die dann direkt weggeköpft wird. Also da war eine brauchbare dabei, aber ansonsten, ja,
Bones,
das hat
kurzer
Spaß gemacht.
Exkurs, jetzt haben wir so ein paar Zahlen schon gedroppt. Wie sah es denn aus, so mit Feldüberlegenheit?
Also das deckt sich größtenteils mit dem, was Gato gesagt hat. Jedoch muss man festhalten beim HSV, dass nach dem Pfostentreffer von Terodde, das wäre das 2-0 gewesen, hat Pauli sich wirklich in das Spiel hineingeackert. Die haben auch zum Ende der ersten Halbzeit deutlich mehr Torschüsse als der HSV gehabt. Und vor dem 1-1, der ja irgendwie eine Flanke war in das Zentrum, wo dann der Ball abgelegt wurde, hatte Pauli schon zwei, dreimal solche Szenen gehabt, die der HSV nicht konsequent verteidigt hat. Der dritte Schuss war dann das 1-1. Und wie letzte Woche hat er der HSV erst in der zweiten Halbzeit so richtig wieder losgelegt mit dem Angriffsspiel, mit dem Powerpressing und wie Gato richtig gesagt hat, die rechte Seite der Elfer.
Bones. Ja? Ich wollte von dir hier Statistiken hören, nicht keine Spielzüge. Wir haben das Spiel alle gesehen.
Genau. Das kommt dann, dass der HSV dann seine Passquote von 60% auf 82% steigern konnte in der zweiten Halbzeit. Man war viel ballsicherer und man hat den Ballbesitz auch von 53% auf 58% hochgeschraubt und hat am Ende der zweiten Halbzeit irgendwie 16-11 Torschüsse und hat den St. Pauli richtig hinten reingedrängt, aber es hat halt nicht gereicht. Kai, allein Terodde hatte 4 Großchancen.
Ja, Kai, sag mal ganz kurz, wie überrascht warst du von der Aufstellung? Wagnermann drin, hat ja eigentlich keiner mit gerechnet.
Nee, und ich stand dann beim Einspielen auch direkt neben ihm und dir, ne? Also ja. Nur du standest noch zwischen uns am Spielfeldrand und da hatte er schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Und
da diesem kleinen Feld, ne, wo es um Ballbesitz geht.
Wirkt einfach sicher, körperlich stabil, auch mit Bock und Heiß schon beim Einspielen. Und dann sagte ich also schon vorher, so der ist heute gut drauf und ich fand, er hatte dann letztendlich auch nach Simon Terodde die beste Aktion des Spiels, als er einmal diese geniale aus vollem Sprint Körpertäuschung macht, den Gegner ins Leere laufen lässt und dann aber noch nicht wie Jatta, der immer erst was Geiles macht und dann totalen Schrott produziert, dann legt er noch einen rauf und spielt eine Zuckerflanke, die glaube ich selbst wir fast reingemacht hätten.
Nein. Den hätten wir nicht mal erwischt im Kopf, wie ich uns kenne.
Aber für Simon Terodde, sagen wir mal so, um dann sachlich zu bleiben, Simon Terodde, für den ist es dann ein Selbstläufer. Und ich muss aber sagen, das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt. Mich hat das Spiel so ein bisschen daran erinnert, dass wir diese Durchschlagskraft vorne eben nicht haben und dass der einzige Unterschied im Moment war in diesem Spiel, dass wir Simon Terodde hatten, der dann eben so einen Torriecher hat.
Aber wir haben ihn ja. Das ist doch diese typische HSV-Krankheit. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, wo wären wir, wenn wir Terodde nicht hätten? Ja gut, aber wir haben ihn doch. Ne? Also ja. Wo wären wir, wenn wir Ulreich nicht hätten? Kannst du auch sagen, wo wären wir, wenn wir Jan Jambra nicht hätten? Aber wir haben sie ja alle. Die gehören ja zum Team. Also die Argumentation finde ich immer zumindest lückenhaft. Ich weiß schon, was du meinst, aber genau, vor allem...
Das zieht sich jetzt über sehr, sehr viele Spiele, ne? Dass jetzt nicht andere irgendwie die Punkte holen oder das... Ich finde, er ragt schon sehr raus. Ja. Aber klar, diese Schwarzmalerei, ich meine, das hat der Coach ja selbst höchstpersönlich gesagt und auch ich hatte die Chance, nochmal nach dem Spiel ganz kurz mit ihm zu sprechen.
Du hattest die Chance, mit ihm zu sprechen? Ich bin nach dem Spiel, ohne Spaß, ich bin nach dem Spiel im Regieraum, wo wir dann noch so eine kleine Nachbesprechung haben und man hat im Regieraum, hat man Kai gehört von der Tribüne, wie er gerufen hat, Simon, du wolltest doch Terodde irgendwie das Trikot haben, dachte ich.
Genau, es ist ja völlig krank. Also da stehen ja 5 Leute und es gibt nur 11 Spieler oder es gibt sogar 11 Spieler und dann kriegt natürlich fast jeder, der da vorne steht, ein Trikot.
Ja.
Bis auf Terodde und die natürlich erstmal zu den Interviews gegangen sind. Aber dazu, man muss jetzt nicht übertreiben. Natürlich habe ich mich jetzt nicht minutenlang mit dem Coach unterhalten, sondern man konnte so ein paar Sätze austauschen, sagen, geiles Spiel, gut gemacht.
Was hat er gesagt?
Lächelt er zurück und bedankt sich und das nehme ich mal als Definition für ein Gespräch.
Geil, wirklich, das ist die größte Enttäuschung. Ich dachte, du hast jetzt ein paar Taktiken ausgetauscht.
Wie die Anekdote damals an der Hotelbar.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber nein. Aber wenn es nochmal um taktischen Inhalt gehen soll, dann gerne, weil den hatte ich vorbereitet. Und zwar, finde ich, haben wir in dieser Saison bisher ein viel zu großes Augenmerk auf so mannschaftstaktische Aufstellung gelegt und man sieht auch beim Coaching von der Seitenlinie, dass es bei dem HSV im Moment viel mehr ums Individualtaktische geht. Also dass die Spieler halt zum Beispiel, wenn sie im Raum stehen und rüberrücken und das Spiel so kompakt wie möglich machen, dass du dann siehst, dass sie sich individuell gegenseitig und auch von der Außenlinie über Tune eher individuell korrigieren und sagen, wenn der Flankenwechsel kommt, dass das dann der entscheidende Spieler, der eingerückt war, frühzeitig erkennt und enger am Mann steht. Und ich finde, da findet individuell viel mehr Coaching statt, dass die Spieler noch schneller reagieren, noch schneller ihre Position dann wechseln und sich eben nicht starr an einem System aufhalten. Viel mehr statt, als dass da jetzt gesagt wird, wir wechseln von Dreier auf Fünferkette und jetzt spielen wir die Raute statt irgendwie und jetzt spielen wir 2 Sechsern und jetzt spielen wir mit 3 Stürmern. Also das rückt gerade so ein bisschen in den Hintergrund, muss ich sagen, ist mir aufgefallen.
Also ich bin erstmal beeindruckt, was du für Erkenntnisse sammelst, wenn du jetzt mal beim Spiel warst. Das ist geil. Ich habe jetzt nur so als Sachen, die taktisch hängen geblieben sind, registriert, dass Haier jetzt mal wieder nicht auf der 6 gespielt hat, nach 2 Spielen, wo das ja super funktioniert hat, sondern er dann wieder linker Innenverteidiger war. Also diese Dreierkette, die hat sich ja jetzt schon durchgesetzt. Ambrosius da in der Mitte, können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, aber haben wir eigentlich genug gelobt, hat das wieder richtig stark gemacht. Und Jan Jamra, da als rechter Innenverteidiger, war ja fast sowas wie ein Spielmacher. Der ist ja beim Antritt mit Ball jedes Mal schneller als jeder beliebige Gegenspieler. Also der ist, also die Untertreibung des Jahrhunderts ist, dass Michael Mutzel, glaube ich, gestern gesagt hat, er ist in einer guten Verfassung. Absolute Rakete im Moment, der Typ.
Jamra, ich muss sagen, ich habe mir auch überlegt, wen fand ich gut, wen fand ich schlecht. Also Jamra fand ich top, Wagnermann fand ich top, dann Terodde top und eigentlich auch Narei, aber das eigentlich ist, er trifft echt viele falsche Entscheidungen. Also er ist super, eigentlich ist er super im Spiel drin und über rechts geht alles, das ist auch so ein bisschen Narei zu, also
macht jeden dafür, Sprint, ne, gibt ja, immer Vollgas.
Ja. Dafür ist er verantwortlich, aber er könnte noch mehr und wenn er mal eine gute Entscheidung trifft, dann gefühlt trifft doch direkt das Tor, aber es könnte noch mehr sein und Ambrosius, die waren für mich top und ehrlich gesagt, ja, Flop waren auch ein paar. Wollen wir da jetzt schon drauf eingehen oder wollen wir nochmal über die...
Also, ja, ich finde eigentlich diese Thematik mit der Flankenqualität irgendwie nochmal ganz interessant. Ja. Ich habe gestern, war das gestern, dieses 4-3 von Darmstadt gegen KSC?
Ja, war gestern. Ja,
habe ich mir angeguckt und habe so gedacht, oh Mann ey, wenn wir so einen Typen hätten, wie diesen Typen von Darmstadt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Kempe.
Das kann doch nicht so schwierig sein. Also der hat das auch nochmal erklärt. Da war Jan Rosenthal, war die Alten kennen ihn noch von euch, der mal auch bei 96 war, genau. Der war als Experte, der hat auch mal mit dem Kempe zusammengespielt, auch bei Darmstadt, und hat dann gesagt, er hat nie mit einem zusammengespielt, der bessere Flanken geschlagen hat. So, okay, fair enough. Aber dann hat er auch erklärt, warum das so ist. Und ich denke mir, das muss doch als Profifußballer möglich sein, sich das anzueignen. Der hat einfach nur gesagt, er schlägt die Bälle immer 10 von 10 zwischen 5er und 11-Meter-Punkt. Da kommt der Ball runter, das ist Bedingung 1 und er muss über den ersten Pfosten rüber. Also er muss über den ersten Mann rüber. Mhm. Das sind die beiden Faktoren, die eine Standardsituation zu einer guten Standardsituation machen. Und ich habe das Gefühl, das gelingt uns einfach nicht. Und zum Beispiel auch Aaron Hunt, übrigens Aaron, nicht Aaron, musste ich auch lernen, der kann ja super Freistöße schießen. Warum klappt das bei den Ecken dann nicht? Das ist ja eine Übungssache. Ich meine, ja, beim Golf kannst du auch den Ball 50 Meter weit schlagen. Fußballer müssen auch in der Lage sein, den Ball plus minus 2 Meter, ich weiß nicht, wie weit das ist, bis zum Elfmeterpunkt von der Eckfahne, 45 Meter schlagen können. Das ist doch alles machbar.
Glaube ja auch. Also hätte ich ja schon gesagt, Ecken, finde ich, geht gar nicht. Man muss vielleicht mal überlegen, wenn Wagnermann da irgendwie ein bisschen talentierter ist als Narei, den vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen offensiver spielen zu lassen, damit man halt mal ganz gute Flanken bekommt. Ne? Also auf der anderen Seite so ein Leibold, da kommt halt auch herzlich wenig. Da fehlt so ein bisschen noch einer, der...
Und Leibold kann es ja erwiesenermaßen. Letzte Saison 17 Assists oder so. Er kann es ja irgendwie, aus irgendeinem Grund kommt er auch nicht so richtig in die Position zu flanken dieses Jahr, finde ich. Oder diese Saison.
Ich glaube halt bei Leibold, den habe ich auch mit Winsheimer sozusagen auf dem Zettel stehen, die ich nicht so gut fand. Und Leibold war halt, ja, ich weiß nicht, ob ihn so ein bisschen die Binde belastet, ne? Also seitdem er auf jeden Fall Kapitän ist dieses Jahr, kommt von ihm nichts. Der war nicht richtig im Spiel drin, hat ein, zwei gute Aktionen gemacht, aber auch ein paar Mal irgendwie eine Sekunde zu langsam gehandelt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil man ja auch gerade weiß, wie gut er sein kann. So, ne? Das ist halt, er hat normal gespielt, ja, aber das reicht halt nicht für einen Leibold. Da muss man...
Für einen Nazio-Leibold, den wir ja schon mal gesagt haben letzte Saison, ne? Was wird da ausgedruckt bei euch? Nochmal ein paar Facts zum Spiel?
Etiketten, ja, Pfosten druckt ihr wieder aus, währenddessen wir den Podcast aufnehmen.
Aber dabei hat das doch oberste Priorität bei euch im Unternehmen, ja, dass absolut, der Podcast
steht alles, störungsfrei, steht alles still, ja, wenn wir Podcast aufnehmen. Ja.
Ja, aber das stimmt, wegen Leibold gerade, wenn ich kurz eingreife, da würde ich dieses Spiel rausnehmen gegen Pauli, weil gegen Pauli hat der HSV 80% seiner Angriffe über die rechte Seite mit Jamera, Onana und Naray gefahren, wie ihr richtig festgestellt habt. Deswegen hat Leibold auch nicht viel Bälle bekommen, die er hätte reinschlagen können. Also deswegen würde ich das Spiel gegen Pauli ein bisschen ausklemmen, weil es war wirklich bewusst auf rechts ausgelagert. Weil die Pauli 11, Herr Dittgen, der hat hinten gespielt, der war so anfällig. Und das hat Thune auch schnell gemerkt, glaube ich. Deswegen waren sehr starke Rechtslastigkeit im Aufbauspiel des HSV.
Ja, aber trotzdem, wenn was über links ging oder man hätte spielen können, dann ging nichts. Also das war schon auffällig.
Aber ich muss auch nochmal im positiven Sinne sagen, wer hier noch gar nicht erwähnt wurde und mein absoluter neuer Lieblingsspieler ist, ist Onana, der übrigens auch eine der besten Noten beim Kicker bekommen hat. Das sagt vielleicht nicht ganz so viel aus, aber was ich Weltklasse an ihm fand, ist, erstens ist er mutig, er hat mal so ein, zwei verspielte Aktionen drin, die eben kein anderer in der Mannschaft, finde ich, aktuell so richtig drin hat. Er hängt sich voll rein und er hat geschrien auf dem Platz, er war aktiv und bei der Auswechslung hat er nochmal den Spieler angeschrien, der für ihn reingekommen ist. Also das ist für mich so auch so ein Zeichen, ist mutig, völlig garstig, garstiger als alle anderen vom Auftreten her. Also er mit Terodde ist für mich, weil ich jetzt öfter gefragt würde, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Er kommt aufs
Trikot hinten. Aber ich dachte, du wünschst dir die Vertragsverlängerung jetzt schon vorzeitig von Onana. Na gut, wir haben ihn ja jetzt häufig genug abgefeiert. Ich fand jetzt auch die Aktion vorm 2-2 schon wieder sensationell, was du sagst, mutig, dass er sich dann sozusagen diesen Ball zutraut, diesen gechippten so nach innen und Duziak, der reinkommt, der das Ding dann auch super weiterleitet und Terodde beim 2-2. Ich finde, da hat man bisher am Klasse allerbesten gesehen. Seine Klasse gesehen, wie er mit rechts annimmt, dabei während der Ballannahme einen Pauli-Spieler einfach abprallen lässt, wie so ein Minus- und Minus-Magnet, unglaublich, und dann in einer Bewegung das Ding unten einschweißt. Es sieht so einfach aus, aber da glaube ich, den hätte kaum ein anderer gemacht.
Genau, und um das mal zu komplettieren, er ist ja auch nicht nur stabil und schlagsig, sondern er ist gleichzeitig auch noch groß. Das heißt, er kann ja auch noch Kopfbälle verteidigen oder bei Standards gefährlich sein. Und für mich einfach dementsprechend ein sehr, sehr, sehr kompletter Spieler. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber er erinnert mich an...
Ich wusste es. Okay. Ich dachte, du sagst... Lucio. Ich dachte, du sagst Lasogga in gut.
Nein, das wird dann... Lächerlich, aber er ist ein geiler Spielertyp. Er fällt mir gerade sehr, sehr positiv auf.
Ja, wie kann man das auch nicht sagen? Ne? Also wir haben es ja schon häufig gesagt, man akzeptiert es einfach so, dass wir ihn haben, aber da muss man wirklich einfach nochmal dankbar sein, auch nochmal regelmäßig in die Kirche gehen und Gott danken, dass wir nicht irgendeinen anderen Stürmer gekriegt haben, sondern Simon Terodde, der jetzt einfach nach wie viel 6 Spielen 4 Doppelpacks auf dem Konto hat. Und ja. Nicht nur das, dass die Attitude auf dem Platz, das sagen zwar alle immer so, aber es stimmt eben auch, das ist ja noch das Zusätzliche, diese Kommunikation mit den Spielern, man hört ja auch, dass er im Training auch mit den Jungen total auf Augenhöhe ist, während des Spiels, er hat 2 Tore gemacht, das ist ihm aber scheißegal, wenn da noch ein Fehler passiert kurz vor Schluss, dann rennt er nochmal nach hinten im Vollsprint und scheißt dann nochmal alle zusammen, freut sich am Ende über den Punkt, sagt so Sachen wie, als die Pauli-Spieler von der Bank dann aufs Spielfeld gestürmt sind, das habe ich kaum ertragen und das glaube ich ihm auch. Das ist wirklich ein Champion, der Typ. Jetzt schon für mich eine Legende.
Ja, also für mich auch eigentlich ein Trikot-Typ, muss man sagen. Also wäre einer fürs Trikot.
Viele, vielleicht auch mal mehrere Trikots kaufen diese Saison.
Ja, mach ich glaube ich auch. Wenn wir aufsteigen, musst du eigentlich die ganze Mannschaft einmal durchhaben. Ne?
Ja.
Schönes Zimmer hängen, ja. Die Geschichte. Und das ist dann die 11. Er war halt bei relativ vielen Zweitliga-Vereinen. Ne? Ich habe da schon lieber einen, der so ein bisschen mehr HSV-like ist und so länger beim HSV auf jeden Fall schon dabei ist. Deswegen habe ich mich auch für Mikkel entschieden. Zumindest vorerst.
So ein sehr schönes Trikot. Ja,
ja, fand ich auch. Mal gucken, ob noch was dazukommt. Aber er wäre auf jeden Fall von der Mentalität und so, es ist top, top. Also, wie du sagst, da kannst du nichts meckern, kann man sich nur freuen.
Was ihn so stark macht, ist, glaube ich, dass ihm die Tore, also klar, die bedeuten ihm was, aber für ihn ist ein Tor wie für einen Mittelfeldspieler ein guter Pass. Also er ist so... Er hat, glaube ich, so diese Denkweise, dass er sagt, ja, mein Job ist halt, dass ich, wenn die Mannschaft gut spielt, sozusagen den Spielzug vollende. So, ich bin jetzt aber nicht der wichtigste Mann, sondern ich mache einfach nur den Ball dann unten rechts rein. Genauso wie im Mittelfeld, wenn jemand unter Druck steht, ist es wahrscheinlich genauso schwierig, den Ball zwischen zwei Spieler durchzuspielen zum Mitspieler. So, und das ist irgendwie mein Job. Ich glaube, so definiert er das. Und deswegen nimmt er sich nicht zu wichtig, hat auch schon genug erlebt, um da irgendwie die Nerven zu verlieren. Und er ist einfach top, top, top. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie es denn mal ist. Ich klopfe natürlich auf Holz, dass es nicht so ist, wie es denn mal ist, wenn er dann nicht da ist.
Ja, also das ist halt das Problem, ne? Was ich gerade meinte, dass wir schon natürlich in einer gewissen Art und Weise irgendwie abhängig sind.
Ja.
So wie Bayern aber auch abhängig von Lewandowski ist, so
ja.
Muss man das auch mal sagen. Aber solange die alle da sind, ist da, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren und dann können wir uns mal Gedanken machen, wenn sie nicht da sind.
Ist auch nichts Schlechtes. Also wenn ist ein großes Kompliment für einen Spieler. Genau, ist ein Zeichen, wie gut er ist und ist ja auch kacke, wenn es egal ist, ob du da bist oder nicht. Also,
ja, total.
Wäre nicht.
Das sehe ich ähnlich.
Apropos, ganz kurz, einer der momentan natürlich ein bisschen hinten dran ist, ist ja logisch, der es aber nimmt wie ein Champion, ist Toni Leistner, der auch nach dem Pauli-Spiel, wo er ja wieder spielberechtigt war, aber 90 Minuten nicht zum Einsatz kam, trotzdem dann auch so einen Post raushaut vom Team, wie sie jubeln, wo er gar nicht mit drauf ist und einfach nur schreibt, Stadtderby, immer noch ungeschlagen und dazu schreibt er, und mal keine Sperre für mich. Also gefällt mir der Typ, immer besser.
Ja, absolut, finde ich auch
gut. Wird auch noch wichtig werden.
Ja, Chris Weber, 27, fragt bei uns im Instagram-Kanal HSV Meine Frau, wo wir immer vorher fragen, ob ihr Fragen habt. Klaus Jasula jetzt komplett rauslassen, leider ja sogar in 5 Minuten Spielzeit mit einem Bock, Punkt, Punkt, Punkt.
Kai hat ihn ja auf dem Kicker.
Ja, aber ja, jetzt ist es für mich zu krass. Ich habe es zum relativ frühen Stadion gesagt, jetzt tut er mir ein bisschen leid. War eine unglückliche Situation, auch selbst mannschaftsintern ist Terodde danach krass ausgerastet und hat ihn angemacht und geschrien, dass sie jetzt mal ruhiger spielen sollen. Aber es tut mir einfach leid für den Typen. Der wird jetzt auch im Kopf durch sein. Ich glaube, er wird nächstes Spiel auch nicht spielen, obwohl der Pädagoge Tune natürlich jetzt so einen Spieler eigentlich gerade bringen will, um ihn wieder aufzubauen. Ich würde es nicht machen.
Ja. Dann kommt noch eine Frage. Nissen Dennis, Ambrosius bald bei Yogi im DFB-Kader? Es ist ja eine Frage ganz nach meinem
Geschmack. Na komm, ich wollte gerade sagen, Gato, das ist doch dein Fake-Account.
Nee. Aber ich glaube schon tatsächlich, ich sehe ihn bei Yogi. Vor allen Dingen muss man ja auch mal sehen, was ist da die Konkurrenz, ne? Seitdem Hummels und Boateng weg sind, ist da ja eigentlich gar keine Konkurrenz. Da musst du dich gegen einen Rüdiger durchsetzen, der auf der Bank in Chelsea spielt.
Ginter.
Ja, das ist auch alles. Das ist ein Weltmeister, aber das ist alles nichts.
Süle.
Auch nichts. Ja, Süle ist der Einzige, wo ich sagen würde, jo, aber lass den sich auch nochmal wieder verletzen. Also da, und du brauchst ja immer so 4 gute Innenverteidiger. Und er kann ja vor allem auch in der Dreierkette spielen. Also ich sag, der Ambrosius ist wirklich absolut Hammer. Wenn er jetzt die Saison so weitermacht, dann
EM-Zug.
Ist er schneller in Europa vielleicht als der HSV.
Also für mich ist es erstaunlich bei Ambrosius, der ja gar nicht so groß ist, dass er trotzdem gefühlt, also zumindest mal in jedes Kopfballduell kommt und meistens auch noch seine Rübe ranbringt. Das ist Punkt 1. Das ist, glaube ich, echt so diese Willensstärke, sich da auch die Augen aufzumachen beim Kopf und einfach Bock zu haben, dieses Duell zu gewinnen. Und er hat so eine unfassbare Gierigkeit im Zweikampf. Ich habe so eine Szene vor Augen, erste Halbzeit, wo er dann hinter dem Markieren-York, diesem Viech, so ein bisschen hinten dran ist. Aber da bleibt er dann 15 Sekunden lang in der Situation, verfolgt den Ball über einen halben Platz und gewinnt ihn am Ende dann tatsächlich und feiert sich dafür auch völlig zu Recht dann derbe ab. Also der ist körperlich, sowieso spielerisch, der hat ja eine wahnsinnige Ruhe am Ball für so einen Jungen und vor allem auch mental definitiv, ich formuliere es mal vorsichtig, eine krasse Verstärkung und absolut unersetzbar da hinten.
Ja, definitiv. Trotzdem sind wir natürlich hinten anfällig. Also kassieren schon das ein oder andere Tor und da fragt auch Don Canaglia 1887, reicht die Defensive für die erste Liga?
Oh nee, Jungs, aber Abbruch, Don Canaille. Hör auf, uns zu provozieren. Das weißt du doch. Also, wenn man. es muss doch jetzt gar nicht für die erste Liga reichen, sondern wir sind doch jetzt gerade in der zweiten Liga. Wir sind doch jetzt gerade in der zweiten Liga und da ist das Ziel logisch, irgendwie aufzusteigen. Und ich finde, das Ziel ist auch einfach Erster zu werden.
Ja, und da muss ich Stübi auch mal unterstützen. Ich meine, das ist doch, Winsheimer ist da für ein gutes Beispiel. Man kann doch nicht immer sagen, ein Spieler in seinem jetzigen Stadion, in der jetzigen Form,
Stadium
ist in der jetzigen Form genau in der gleichen Form in einem Jahr. So ein Aufstieg beflügelt doch. Man kann doch auch in einem Jahr, gerade in einem erfolgreichen Jahr, was lernen. Das heißt, die Spieler müssen doch nicht mit der gleichen Qualität aufsteigen, wie die, die sie jetzt haben. Und Winsheimer war doch das beste Beispiel. Der war erst nicht gut genug, hat sich dann entwickelt und ist jetzt gut genug. Und genau so geht es auch mit ganz, ganz vielen Spielern, die jetzt gerade in der Startformation stehen.
Jaco 3 hatte noch eine aktuellere Frage, eine sehr realistische, wie ich finde. Was passiert, wenn wir Herbstmeister werden?
Ja, was soll denn passieren?
Oh, keine Ahnung, irgendwie wir ziehen uns dicht und feuern uns.
Oder ja, sowas. Das können wir schon mal unterschreiben. Wobei, glaube ich, die Herbstmeisterschaft ist ja dann wahrscheinlich eher eine Ostermeisterschaft, ne?
Ja, wann ist es? Das ist eine gute Frage. Bei uns, weißt du das? Wann da irgendwie der 17. Spieltag vorbei ist.
Der ist Mitte Dezember ganz normal vorbei. Das wird eiskalt durchgezogen. Man fängt halt wegen der EM aber schon über Weihnachten, Silvester gleich wieder mit der Rückrunde an, damit man möglichst früh fertig ist für die EM im Sommer.
Wirklich? Aber wie soll das denn funktionieren? Also jetzt hast du den November, da sag ich mal max 5 Spiele, weil wir haben ja nur, ich weiß natürlich, dass wir nur ein Heimspiel haben am 22.
Ah, so, jetzt habe ich meinen Fehler, so genau, am Mitte Januar ist der 17.
Jungs, ich muss auch unterbrechen.
Am 24.01.
Alles sowieso reine Spekulation. Ich glaube, es steht fest,
dass wir Herbstmeister werden.
Es steht noch nicht mal fest, dass die nächsten Spiele stattfinden können, so hundertprozentig garantiert, weil auch das wird, habe ich aus internen Kreisen des Präsidiums der DFL gehört, nochmal stark angezweifelt, ob man da nicht leider nochmal eine Unterbrechung hinnehmen muss.
Ja?
Ja.
Boah, das wäre richtig kacke.
Ja.
Also,
hoffen wir, dass es nicht passiert. Ah, das wär schon nicht so geil.
Boah, also dann hätten wir wirklich gar nichts mehr. Der November wird eh schon
trist.
Trocken.
Einer der wirklich schlechtesten November. Und der November ist eh schon kein Highlight-Monat.
Ja.
Okay, hast du noch eine Frage, Arthur?
Halleluja. Ja, wir haben von MC Bot hätten wir noch das Quiz.
Ja, hau noch mal raus.
Wenn ihr dafür, ich habe es mir noch nicht angehört, was ihr mir für Spannachrichten geschickt hat. Also ich kann jetzt auch einfach nur irgendwie Scheiße brabbeln. Schauen wir mal.
Genau. Wir hauen mal raus.
Moin Männer und willkommen zu Runde 3 von MC Bots. So. Auch diesmal gilt es für euch, eine waschechte HSV-Legende zu ermitteln. Der Ablauf müsste ja mittlerweile für alle klar sein. Wir starten im ersten Tipp mit einem Fun Fact, widmen uns im zweiten Tipp den Spielerdaten und im dritten Tipp seinen weiteren Clubs. Starten wir also direkt rein mit dem heutigen Fun Fact.
Jawohl.
Diesmal natürlich mit Derby-Bezug und ausnahmsweise auch mit reichlich Informationen gespickt. Der gesuchte Spieler stand in der Saison, in dem es dem HSV zuletzt gelang, den FC St. Pauli in beiden Aufeinandertreffen zu bezwingen, bei beiden Derbys in der HSV-Startelf. Im Hinspiel in der AOL Arena wurden dabei von Helmut Krug 7 gelbe Karten verteilt. Im Rückspieler Millantor setzte es ebenfalls 7 gelbe, gezückt von Dr. Markus Merck.
Wow, schöne Fun Facts. Muss ich sagen.
Auch geil, dass die Schiris noch genannt werden. Also ja. MC Bot sich jetzt schon wieder selbst übertroffen. Plus diese Anmoderation, wo vorher gesagt wird, was uns alles jetzt erwartet.
Ja. Höchst professionell.
Also ich bin jetzt mal, um laut zu denken, in der Ära, ich sag mal so, frühe 2000er.
Kurt Jara, ne?
Ja, ich überlege gerade, wann Pauli da war. Das war doch auch, als wir Pauli, glaube ich, auch so.
Wir haben Pauli mal 6-0 geschlagen.
Mitte 2000.
Ja, hau mal weiter raus. Jetzt kommen ein paar mehr Infos.
Genau.
Auch die Spielerdaten leiten wir heute mit Bezug auf die erwähnten 2 Derbys ein. Beim Heimsieg gelang ihm dabei sogar einer der 4 Treffer für die Rothosen. Im Rückspieler Millantor standen ihm zudem 2 Torvorlagen zu Buche. Insgesamt spielte er 58 Bundesliga-Partien für den HSV. Dabei gelangen ihm 11 Tore und 14 Vorlagen. All-time bringt er es in der Bundesliga sogar auf 174 Einsätze, 39 Tore und 36 Assists. Für die Nationalelf brachte er es allerdings nur auf einen einzigen Einsatz, blieb beim 6-0 gegen die Fußballnation San Marino allerdings ohne eigene Treffer.
Er hat bei dem einen gesagt, ein von 4 Treffern hat er geschossen. Das war das Jahr, wo HSV 4-3 gegen Pauli zu Hause gewonnen hat. Mhm. Ich weiß, da hat Barbares und Milan Fukal getroffen, aber die anderen beiden Torschützen weiß ich nicht.
Also ich gehe jetzt einfach mal auf Erik Meier.
Ja, da was mit so einem Roy Präger oder so?
Der hat dann nicht getroffen beim 4-3.
Ja, da muss auch nur ein Erik mal. Ja,
ich sag Milan Fukal, sag ich.
Die Clubs kommen noch.
Ja.
So, im dritten Tipp geht es wie immer um seine bisherigen Clubs. Während seiner Fleischerlehre gab der gesuchte Akteur im April 1988 mit 18 Jahren für Fortuna Sittard sein Profidebüt. Nach einem kurzen Abstecher nach Belgien zu Royal Antwerpen, bei dem er ohne Einsatz blieb, zog es ihn zurück in die Niederlande, wo er zunächst für den FC Eindhoven, dann erneut für Fortuna Sittard und später für den MVV Maastricht und den PSV Eindhoven aktiv war. 1995 wagte er den Sprung in die Bundesliga und traf dort in seiner ersten Saison für den KFC Uerdingen zweistellig.
Ja, ist eindeutig.
Fortan ging es für ihn zu Bayern 04 Leverkusen.
Ja.
Bevor dann der HSV auf den gesuchten Akteur wartete, gab es noch ein kurzes Intermezzo beim FC Liverpool.
Gut, Stübi.
Inklusive Leihgeschäft zu Preston North End. Nach seiner Zeit beim Hamburger Sportverein zog es ihn wieder gern niederländischer Grenze. So absolvierte er seinen Karriereabend bei Alemannia Aachen. Für die Alemannen war er ligatechnisch nur in der zweiten Bundesliga aktiv, konnte aber dank DFB-Pokal-Finaleinzug auch nochmal nicht in der Europa League, sondern im UEFA Cup wirbeln und dort in 8 Spielen 5 Buben markieren.
Wow.
Das war jetzt eine ganze Flut an Informationen für euch, aber ich denke, mittlerweile dürfte jedem von euch der gesuchte Spieler hoffentlich klar sein.
Glückwunsch, Stübi.
Ja. Stübi, sehr schön, hattest doch recht, ja.
Ja, Stübi.
Vielen Dank.
Sehr schön.
Muss ich sagen, bin ich drauf gekommen, weil der HSV im Vorfeld aufs Derby bei YouTube so eine Warm-Up-Show hatte und da wurden die Derby-Helden der Vergangenheit eingeladen. Da waren unter anderem Petritsch und Meier und sonst wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also insofern wurde er da ja offensichtlich völlig zu Recht eingeladen. Erik Meier. Ich freue mich immer, wenn er in der Champions League die Analysen macht, muss ich sagen.
Ja, 100% Meier ist wirklich eine Bank. Da hat Sky das auch verstanden, dass sie den da beibehalten. Ja. Ist einfach geil.
Ja.
H-Knob 86 fragt jetzt noch, vielleicht so ein bisschen abschließend, jetzt kommen die schwersten Spiele der Hinrunde. Wie sind eure Punktprognosen? Also Kiel kommt, dann Darmstadt 98 und dann Bochum, soweit ich weiß.
Ja, also wir haben auch schon vor Saisonbeginn gesagt, dass die schwersten Spiele gleich am Anfang kommen mit Paderborn und Düsseldorf. Und genau. Die haben wir auch gewonnen.
Auch die schwersten Spiele am Ende und in der Mitte und
genau.
Sind immer nur schwere Spiele.
Richtig. Und auch gegen Würzburg ist immer schwierig, weil die kämpfen und so. Aber ich finde auch, da müssen wir selbstbewusst genug sein. Ich sehe es auch so, dass Kiel traditionell eine Riesenhürde wird. Aber warum sollten wir nicht einfach jetzt auch mal Kiel schlagen? Haben wir noch gar nicht geschafft, ne? In der zweiten Liga?
Nee, ich glaube nicht. Einmal unentschieden.
Also wir müssen die Störche jetzt mal vom Himmel schießen. Das ist dann nächsten Montag soweit. 20:30, ne, glaube ich.
Genau.
Also da wäre es derbe wichtig. Vor Markus Anfang von Darmstadt habe ich auch Respekt.
Nee, das stimmt auch nicht, was er geschrieben hat. Wir spielen danach gegen Bochum
und
danach aber auch schwierig gegen Heidenheim.
Ja, aber Heidenheim dieses Jahr doch absolute, also ein richtig schöner Durchschnitts-Zweitliga-Verein. Also ich habe überhaupt keine Angst, keine Bedenken. Ich glaube, Daniel Thune hat auch Bock auf Herausforderungen und wird sich da was einfallen lassen. Und er hat den Vorteil, dass auch einige Jungs, die jetzt reingekommen sind und nicht so abgeliefert haben, ein bisschen in der Bringschuld sind. Ne? Also dieser Dreierwechsel wurde jetzt auch nochmal kommuniziert, fand ich ganz interessant, hat Thune gesagt, na, das hat nicht so den Schwung gebracht, den ich mir erhofft habe. Da kamen, glaube ich, Duziak, Kittel und, wer war doch der?
Jasula.
Nee, Jasula kam später.
Nee. Boot, oder?
Nee, auch nicht, kam einzeln. Es war Zombie. So ein Dreierwechsel, wo ich so gedacht habe,
Kinzombi.
Kinzombi, wo ich so dachte, wow, das ist jetzt nochmal richtig Power und die wurde da eigentlich nicht so transportiert, hat Thune auch nochmal angesprochen. Und zum Beispiel die Jungs, ich glaube, dass er kurz davor ist, aus denen nochmal richtig was rauszukitzeln. Das wäre geil.
Ja, also zum Beispiel nächsten Spieltag.
Brauchen wir jetzt auch.
So ein Duziak und so ein Kittel, die würde ich schon gerne sehen.
Also da setze ich jetzt mal ein bisschen imaginäre Kohle drauf, dass Thune ein Typ ist, der jetzt Kinzombi diese Woche richtig heiß machen wird. Und Kinzombi, glaube ich, wird gegen Kiel von Anfang an spielen. Ex-Verein, mit sowas versucht er ihn zu ködern.
Ja, das wäre geil.
Ja.
Kann er für Aaron spielen und dann kann auch in meinen Augen auch Narei raus und dann Duziak rein. Ja, so würde ich es, glaube ich, machen. und eine Reihe, auch gute Einwechselspieler. Also,
ja. Duziak hat sich übrigens nach dem Derby noch einen Döner gegönnt. Auch das, ja, bei Insta gepostet. Sah nach Schanze aus. Aber absolut ein Spieler, der es sich erlauben kann, finde ich. Sieht topfit aus, der Kollege.
Ja, hat auch wieder gut gespielt.
Ja, wieder Torvorlage. Er hat, ja, kann, ist auf jeden Fall gesegnet, der Kollege. Ja. Werden wir noch viel Freude dran haben.
Also nächstes Spiel gewinnen wir wieder, ne? Sagt ihr.
Genau, steht eigentlich, dem steht schon wieder nichts im Wege. Also ich bin, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Ein, nicht Viertel, aber ein Sechstel der Saison ungeschlagen überstanden. Ich sehe keine Gründe, jetzt die Niederlage herbeizureden. Ja, letzte Saison habe ich nämlich immer den Fehler gemacht und viel zu viel gewarnt vor anderen Vereinen. Und das ist jetzt vorbei.
Ja, was glaubst du, was die Quote ist gegen Kilius?
Auswärts 1,95.
Was sagt ihr?
Kiel ist Dritter, 1,80, sage ich mal.
Ja, Kai war mit 2,20 da am nächsten dran, ist 2,25.
Na bitte.
Wo steht denn?
Also auch da kann ich wieder empfehlen, alles Geld, was ihr so in der Woche verdient, draufzusetzen, weil das ist ja wieder wirklich viel, viel safer, als wenn man jetzt ins Casino geht. Man kriegt ja auch einfach viel mehr Geld mit 2,25. Man verdoppelt es nicht nur, man bekommt auch mehr raus. Also genial.
Die Börse für Profis quasi.
Ja, absolut.
Super. Dann haben wir hier, glaube ich, 35 Minuten Qualität schon wieder auf den Platz geschickt. Wird jetzt hochgeladen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja, ich hasse es immer, wenn der HSV erst montags spielt. Es wird, ja, wird lang, wird zäh. Dazu noch Lockdown. Puh, aber dafür ein umso schöneres Feuerwerk dann hoffentlich am Montagabend. Bis dann.
Bis dann.